Ich möchte Sie grüßen heute Morgen, wo Sie sich schon so früh auf den Weg gemacht haben. Was uns heute Morgen zusammenführt, ist die Gegenwart Jesu Christi, der zu Ihnen redet. Wir freuen uns, dass die Kinder beginnen, die nachher noch zur Kinderkirche hinübergehen. Wir wollen zuerst den Kinderchor hören. Wir stehen heute am Anfang der Karwoche, am Palmsonntag, und Paulus hat vielleicht am eindrücklichsten den großen Trost und die Freude des Todes Jesu für uns so umschrieben. Ist Gott für uns? Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken?
Come back.
Und nun singen wir aus diesem Liederheft das Lied 717, Jesus Christus starb für mich. Und in diesem Lied ist das so ganz direkt zugesprochen für dich und was es für uns bedeutet. 717 in diesem Liedheft. Hier vorne. Herr Jesus Christus, du bist das Lamm Gottes, das doch Weltsünde wegträgt. Und wir können nur bewegt danken, auch in diesen Tagen der Karwoche, was du an Liebe und an Opfer für uns gebracht hast. Und wir können jetzt vor dir auch nur bekennen und aussprechen, dass wir oft und vielfach gesündigt haben wider dich und dein Wort, dass wir dich auf die Seite gestoßen haben und deine Liebe verschmäht haben. Und du willst uns heute ganz neu beglücken mit deiner wunderbaren Vergebung. Du willst unser Leben neu ordnen mit deinem Frieden. Und du willst uns die Zusage und die Gewissheit geben, dass du uns nicht loslässt. Du weißt, wer von uns in Angst, in Schrecken, in Traurigkeit lebt, in Anfechtung, in Zweifeln. Gib uns heute durch dein Wort eine solche Festigung unseres Glaubens, dass wir fröhlich werden, dass wir auch unsere Dienste wieder sehen, wie wir dir dienen können. Und wir wollen jetzt jeder für sich dir in der Stille sagen, was uns bedrängt. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, lieber Herr, dass dein Blut uns rein macht von aller Sünde. Amen. Wir lesen aus Jesaja 53. Das ist in den ausgelegten Bibeln im Alten Testament, Seite 706. Jesaja 53, die Verse 3 bis 6. Und ich denke, es wäre einfach schön, wenn Sie mitlesen, laut mitlesen. Wenn wir das als Dank und als Freude miteinander sprechen können, von Vers 3 ab. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wir singen miteinander ein Lied von Paul Gerhardt, der das noch einmal beschreibt. Der Kreuzestod Jesu, der meine ganzen Vergehen, meine Versäumnisse und alle meine Schuld trägt. Lied 64. Wir singen zuerst miteinander die Verse 1, 3 und 4. Und dann sage ich, wie wir weiter singen. 64 zunächst die Verse 1, 3 und 4, alle miteinander. Vers 5 singen die Frauen, den Vers 6 dann die Männer. Thank you. alle miteinander die Verse 7 und 8. Seit Februar liegen unseren Predigten die Abschnitte aus der Passionsgeschichte des Johannesevangeliums zugrunde. Wir kommen heute an Johannes 18, wir fahren dann auch in den Passionsandachten dort fort bis zum Ostermontag. Johannes 18, die Verse 1 bis 11, die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den Hohepriestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen, und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Über das will ich heute hauptsächlich sprechen, über diese Worte Jesu und wie Jesus diesen Menschen begegnet, die ihn fangen wollen. Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Der hat sich schon abgesetzt. Der war auf der anderen Seite. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte Jesus sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Das ist aus dem hohepriesterlichen Gebet. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Ich habe in den letzten Tagen in einer Zeitschrift von einer Mutter gelesen, einer Pfarrfrau, die darüber schrieb, ob man überhaupt Kindern die Passionsgeschichte erzählen dürfte. Und sie berichtete dann, dass sie sich noch immer in dieser Zeit vergegenwärtigt, wie sie als kleines Kind, als kleines Mädchen vor ihrer Kinderbibel gehockt sei und auf das grausige Geschehen gestarrt habe, das Gesicht des geschlagenen Jesus. Könnt ihr das verstehen, was diese Frau meint? Kann man das Kindern zumuten? Wie das Blut das Gesicht runterläuft und mit der Dornenkrone und dann die schrecklichen Folterungen und der gemeine Verrat des Judas. Kann das ein Kind mit seiner zarten Seele überhaupt verkraften und überhaupt die schreckliche Hinrichtung der Kreuzigung. Wenn man das richtig auf sich wirken lässt, wird es ja unerträglich. Das greift uns so an, wie sie Jesus foltern und da hinaustragen und dann hängen lassen, bis er endlich qualvoll stirbt. Nun ist das schon eine Frage, sollen Kinder das wissen? Sollen sie überhaupt mit der Realität unserer Welt konfrontiert werden? Denn das Leiden Jesu ist ja so wirklich passiert. In unseren Tagen ist man ja heute nicht so zimperlich, schon was man tagtäglich ganz frei zugänglich vor unseren Kindern ausbreitet, was die alles ansehen müssen, ob das über den Fernsehschirm flimmert oder ob das in Zeitungen kommt, Bilder von Massenkarambolagen oder von Terrorattacken und wie da die Überreste zusammengelesen werden oder wie verhungerte Menschen da liegen oder was alles an Grausamem geschieht in den Kriegen, zerstörte Häuser, Menschen auf der Flucht und schreckliche Bilder, die man jedem zumutet. Und sonst ist man auch nicht so und sagt, man muss unsere Kinder eigentlich ganz nüchtern aufklären. Warum ist man eigentlich plötzlich so zart und so zurückhaltend, wenn es darum geht, unsere Kinder darauf zuzurüsten, nicht bloß, was sie erwartet in dieser Welt, sondern was in unserem eigenen Herzen an Gemeinheit und Bosheit drinstecken kann. Und das ist eigentlich niederdrückend. Dass Jesus so ein Opfer bringen muss, eigentlich müsste man es ja noch steigern, das ist nötig, weil meine Schuld gebüßt werden muss. Und natürlich müssen es Kinder wissen, aber es ist doch ein himmelweiter Unterschied zwischen all den schrecklichen Reports, die man hören kann von den Kriegen und von Mord und von Unfällen und von elender Welt und dem, was die Passionsgeschichte erzählt. Die Passionsgeschichte ist doch gar nicht niederdrückend. Dann haben sie es falsch gehört damals als Kind. Dann erzählen sie es auch falsch ihren Kindern. Sondern das ist doch eine ungeheure Liebesgeschichte. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Das ist eine Rettungsgeschichte. Wie man erzählt von einem Feuerwehrmann, der da Leute noch herausholt aus einem brennenden Haus und dabei alles riskiert und vielleicht am Ende selber noch schwer verletzt gerettet wird. Das ist doch eine Liebesgeschichte, was Jesus alles tut, um uns zu retten. Und das ist eine Freudenbotschaft, darum nennt man es Evangelium. Und da steht doch gar nicht das Leiden im Vordergrund, das ist doch bloß kurz der Punkt, aus dem wir kommen. Aber Jesus hat doch gerade das Ziel, das Leiden zu besiegen, zu überwinden. Dass uns das Leiden nicht mehr erdrücken kann, weil er uns zum Leben rufen will. Weil er gekommen ist, zu retten und frei zu machen. Wir hören ja in unseren Tagen immer wieder den Schrei von Menschen, die da sehr vorwurfsvoll und sehr voller Anklage gegen Gott rufen und sagen, wo ist denn die Liebe Gottes in unserer unheimlichen Welt? Und dann zählen sie es auf und sagen sie, in dieser Welt, wo gebombt wird und wo gestritten und wo gehungert wird und wo gelitten wird, wo ist denn Gottes Liebe? Und dann müssen wir sagen, gerade da ist sie, wo Jesus, der Sohn Gottes, hineingeht in all die finsteren Örter, wo gelitten wird. Und wo geseufzt wird und geklagt wird, für wahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Eine Liebesgeschichte, eine Freudenbotschaft. Mein erster Punkt, seht, welch eine Liebe. Ich weiß nicht, wie Sie sich denn Garten Gethsemane vorstellen, vielleicht war es so eine Art Landgut, mit einer Mauer umgeben. Dort standen Olivenbäume, dort war eine Ölpresse in einer Höhle. Und Jesus ging gern dorthin, besonders über den Sabbat, weil es von den Städten des Tempels den Sabbatweg weit war, weg war. Und Jesus zog sich gern dort mit seinen Jüngern zurück. Es ist doch etwas Schönes, so ein Parkgelände, so ein Ort des Friedens, wo man sitzen kann am Abend. Und weil es am Ölberg lag, wo man hinübersieht auf den Tempel. Aber in dieser Nacht ist es ein grausamer Ort. Nichts mehr von der Lieblichkeit, das kann ja auch bei uns so ganz schnell sich verändern. Ehe man sich versieht, da ist man mittendrin und Spannung, in Druck, in Aufregung. Da drängt plötzlich eine ganze Masse Menschen in diesen Garten Gethsemane hinein und sie kommen bewaffnet, es sind Soldaten, es sind aber auch so Helfershelfer der Tempelwache dabei und sie haben Lampen angesteckt und Fackeln angezündet. Also entschuldigen Sie, wenn ich es mir mit einem heutigen Bild so ein wenig darstellen wollte, weil das alles so abrupt und so plötzlich geht, so wie es bei einem Polizeieinsatz als geht, wenn die da irgendwo so ein was ausheben müssen bei Nacht. Plötzlich sind sie da und dann wird da, heute zündet man eine Blendgranate an und die haben da geschwind ihre Fackeln angezündet. Es ist gespenstisch in diesem Licht, wie da das Licht brennt. Und die treuen Freunde Jesu, sie erschrecken. Und sie wollen einfach davonrennen. Ich kann dir gut verstehen, in solch einem Augenblick, wo es plötzlich gefährlich wird und wo man die Angst des Lebens kriegt. Was ist denn das mit der Angst des Lebens? Warum denn? Warum kommt das denn bei uns plötzlich? Weil wir unsere Sicherheiten immer nur so für kurze Zeit haben. Und wenn dann etwas ganz Unvorhergesehenes kommt, eine schlimme Krankheit, eine böse Todesnachricht oder irgendein schlimmes Geschehen, dann fallen wir in Tiefen. Und dann wissen wir nimmer, was wir machen sollen. Auswegslos, hoffnungslos. Und so wollen sie einfach davonrennen. Und sie wissen, wie bedroht ihr Leben ist. Und bloß Jesus mit einer ganz großen Ruhe steht da. Das hat uns nur Johannes eigentlich so deutlich beschrieben. Jeder der Evangelisten hat ja was Besonderes hervorgehoben. Alle waren dabei, aber das wurde dem Johannes ganz besonders eindrücklich, wie Jesus souverän, majestätisch dasteht vor diesen Herrschern. Mit ihrem Feuer, mit ihren Aufregungen, mit diesen Waffen, mit diesem ganzen chaotischen Anblick, der sich da bietet. Und diese große Ruhe Jesu. Es ist gut, dass festgehalten ist, dass Jesus diese Ruhe vorher auch nicht hatte. Jesus hatte Teil an unserer kreatürlichen Angst. Und Jesus hat stundenlang gebetet. Das ist ein Tipp für Sie. Wenn Sie in großer Angst sind, lernen Sie das von Jesus. Vater, ist das jetzt vom Teufel oder kommt das von dir? Und mach mein Herz fest, wenn ich den Kelch trinken muss. Und wenn es unter deiner Kontrolle geschieht, dann will ich Ja dazu sagen, dann darfst du mir das auch zumessen. Nachdem Jesus dreimal sich zurückzog zum Gebet, geht er in dieser großen Sicherheit, in dieser großen Gelassenheit dem entgegen, was auf ihn wartet. Es waren furchtbar schwere Gedanken. Es wird erzählt, dass Jesus vorher gezittert hat, dass Jesus gezagt hat und die Angst ihn überfiel. Ist das nicht wunderbar? Dass uns Jesus den Schritt vorangeht, wie man Angst überwinden kann, indem man sich beim ewigen Gott birgt in seinem Frieden. Und dann geht Jesus ganz bewusst drauf zu, obwohl er schon weiß, sind extra da, was jetzt alles an Schrecklichem geschehen wird. Dass er die Last der ganzen Schuld der Welt tragen muss. Er, das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trägt. Hinausgestoßen als das Fluchopfer für uns.
Ich bin's. Ich bin's. Ich wollte Ihnen heute Morgen dies nur vor die Augen zeichnen, dass Sie es nie vergessen können. Jesus hat es uns gesagt, dass er für uns das eine Opfer geworden ist, das die Schuld der Welt wegträgt. Mir ging es wie Ihnen. Ich habe in meinem Leben oft gegrübelt und gesagt, gibt es das wirklich? Dass ein anderer für mich das alles tragen kann? Ist das wirklich möglich, dass Jesus das tun kann? Und verstehen kann man es nicht. Natürlich kann man es nicht verstehen. Man kann es immer nur wieder hören, so wie Jesus es zuspricht. Ich bin's. Ich bin's. Er geht diesen Weg nicht, weil da irgendetwas Schlimmes abläuft, sondern weil der Vater ihm diesen Weg vorgeschrieben hat. So wie schon Prophet Jesaja angekündigt hat, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und jetzt können wir einstimmen in das Freudengebrüll. Danke, Herr Jesus, dass du für mich das Opfer geworden bist. Dass du bei mir die Zeche bezahlst. Dass du die Schuld ganz getragen hast, bis zur letzten Stelle hinterm Komma. Ich kann nichts mehr von der Schuld meines Lebens wieder gut machen. Ich kann nichts bereinigen. Ich lebe von dieser unverdienten Güte, von deiner unverdienten Barmherzigkeit. Vielen, vielen Dank, Jesus, dass du für mich das Opfer geworden bist. Ich bin's. So hat sich Gott schon vorgestellt, als er einst dem Mose erschienen war am Horeb. Ich bin's. Ich bin's. So ist Jesus den angsterfüllten Jüngern auf dem See erschienen. Fürcht euch nicht, ich bin's. Und so sollen sie es wissen, wenn sie den Gekreuzigten sehen und ihren Kindern sagen, da ist die Liebe Jesu drin für uns. Welch eine Liebe. Der, der meine Schuld trägt. Und so trägt, dass nichts mehr übrig bleibt. Vollkommen. Damit ich Frieden habe. Und das andere, was Jesus sagt, wir sollen leben. Wir sollen leben. Es war ein komischer Moment, als diese Soldaten und die ihn da fangen wollen, plötzlich erschrocken zurückweichen. Es waren ja stabile Männer. Aber wie das in einer Nacht so zu gehen pflegt, sie haben offenbar eine harte kämpferische Auseinandersetzung vermutet. Und da gibt's das plötzlich, dass dieses majestätische, souveräne Wort Jesu, der ganz still hinsteht und nur sagt, ich bin's, da fangt mich doch, nehmt mich mit. Sie mehr erschreckt als aller Kampf und sie wichen zurück. Und dann sagt Jesus noch fürsorgend, lass doch diese gehen. Auch das hat uns nur Johannes übermittelt in seinem Evangelium. Lass doch diese gehen. Und dann dachte er an seine Jünger, lass doch diese gehen. Vielleicht fiel denen ein Stein vom Herzen. Vielleicht hatten sie immer Angst davor, was jetzt geschehen wird, wenn sie in die Verliese gesperrt werden, wenn man sie foltert, wenn man sie quält. Aber merkwürdig war, als die Jünger dann weggegangen waren, sie haben gar keinen Frieden gefunden. Selbst als Jesus auferstanden war, hatten sie immer noch Furcht. Da haben sie die Türen verriegelt, immer noch diese Angst. Jetzt kommen sie gleich, jetzt werden wir abgeführt. Wo haben denn diese Jünger Jesu erst den Frieden und die Sicherheit und die Gewissheit gefunden? Wo? Als Jesus, als der Auferstandene unter sie trat und sagt, Friede sei mit euch. Und er zeigt ihnen die Nägelmale. Also das ist das andere, was ich Ihnen heute sagen muss. Jesus will ihnen Leben schenken und die Passionsgeschichte macht ihnen Mut, wir sollen leben. Er will ihnen unbegrenztes, fröhliches, reiches Leben geben. Das will sie ermutigen, die jungen Menschen unter uns, vor denen noch die ganze Fülle des Lebens steht. Die Alten, die stehen nicht im Herbst, wo schon die Blätter fallen, sondern Jesus will ihnen Leben geben. Jeder Tag ist erfüllt in der Gegenwart Jesu Christi. Sie sollen leben. Und sie dürfen das ganz neu entdecken und sich freuen. Ich möchte Ihnen das einfach so vor die Augen malen, wie das in der Bibel immer wieder eigentlich der Angelpunkt der Freude war, so wie ich Sie heute in diesem Gottesdienst auch begrüßt habe. Gott ist für uns. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Er hat gesagt, ich komme, mich könnt ihr gefangen nehmen, lasst die gehen. Für uns dahingegeben, damit wir leben. Jetzt ergreifen Sie das Leben. Jetzt leben Sie in neuer Intensität und Hingabe und Freude, ohne Furcht, ohne Angst in der Gegenwart Jesu. Lasst diese gehen, das war Jesus wichtig, ihr sollt doch leben. Oder ein anderes Mal, Paulus sagt da im Galaterbrief, kommt irgendwie das Wort hin vor, für uns dahingegeben. So lebe nun ich, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir und was ich lebe im Fleisch, in meinem irdischen Leben, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Es ist unverdient, dass wir frei leben dürfen. Die alten Dinge sind weggetan, weggeräumt und spielen keine Rolle mehr. Das war Jesus wichtig, dass er mich herausholt. Das Geheimnis der Stellvertretung. Ich habe schon vorhin gesagt, verstehen kann ich es nicht. Aber dass das von den ersten Tagen an der Offenbarung Gottes, schon als Abraham den Isaak am Berg Moria auf den Altar bindet, ein Geheimnis Gottes ist. In allen Völkern der Welt ist noch ein Wissen da, das Schuld unheimlich ist. Nur bei denen, die einmal christlich erzogen wurden, ist das Wissen um die Schuld fast verdrängt. Das ist das Einzige unter der Weltbevölkerung. In allen Religionen ahnt man noch die Größe der Schuld. Was kann ich tun zur Versöhnung für meine Schuld? Und das Evangelium bringt den Höhepunkt. Schuld kann nur beseitigt werden durch das stellvertretende, unverdiente Opfer. Jesus sagt, ich bin's, lass die. Die sollen leben und er geht für uns in den Tod. Darum ist das eine Freudengeschichte. Noch ein letztes. Alle sollen davon profitieren. Wenn man das liest, wie Jesus ein Opfer bringt und sagt, lass die doch gehen, möchte man doch sehr kritisch hinzufügen und sagen, die haben es ja gar nicht verdient. Die waren doch so treulose Leute, wenn sie wenigstens in dieser einen Nacht, als die Mächte der Finsternis so aktiv waren, Jesus ein bisschen besser zur Seite gestanden wären und mit Jesus gebetet hätten, wenn sie wenigstens Jesus nicht verleugnet hätten, wenn sie wenigstens nicht... Doch, es ist gut, dass im Evangelium drinsteht. Für solche Leute ist Jesus gestorben. Und das macht die Freudenbotschaft des Evangeliums erst so groß. Jesus ist für Unwürdige gestorben. Für die, die ihn mit Füßen treten. Für die, die ihn verleugnen, die ihn verlassen, die ihn verpfeifen, die sein Wort brechen, die ihm ungehorsam sind. Es ist so eine wunderbare Sache um diese grenzenlose Gnade Gottes, die so groß ist, dass Jesus das alles trägt, damit wir leben. Lass die gehen. Und er trägt das alles für uns. Ich habe immer wieder gedacht, ich müsste Ihnen heute eine Geschichte erzählen. Irgendwo, wie Menschen das erlebt haben. Wir erleben das ja fortwährend. Wie Menschen plötzlich, vielleicht sind sie schon Jahre Christ, über einer ganz großen Not ihres Lebens erst richtig erfahren, wenn sie in einem Beichtgespräch das vor Jesus als Schuld offen bekennen und bereuen und loslassen. Und dann ganz unglaublich sagen, ist das jetzt wirklich alles beseitigt, einfach weil Jesus dafür gestorben ist. Ich dachte, ich muss gar keine Geschichte mehr erzählen. Jetzt fängt ihre Lebensgeschichte an. Jetzt dürfen Sie das umsetzen in der großen Freude. Und wenn Sie heute hergekommen sind in großer Traurigkeit, in Todesangst, in Zweifeln und in Anfechtung, in Not, erst dann dürfen Sie es wissen. Für mich ist Jesus hineingegangen. Er hat gewusst, Der Vater legt es auf mich, damit die Frieden hätten. Sie sollen den Frieden Gottes haben. Dass sie fröhlich und getrost leben und dann wissen, Gott ist für mich. Wer kann jetzt noch gegen ihn sein? Er ist da, der mich gerecht macht. Ist alles in Ordnung. Und ich freue mich, dass Jesus mich nicht loslässt, dass er mich so fest bei seiner Hand hält, dass gar nichts mehr mich von ihm losreißen. Nicht, weil ich so fest glauben würde, sondern weil er mich so fest hält. Aus lauter unverdienter Gnade. Amen. Und nun singen wir das Lied 421. Das ist ja dieses Lied, das Albert Knapp, der Freund Ludwig Hofackers, gedichtet hat nach einer Predigt von Ludwig Hofacker, nach einer Passionspredigt. Der Blick auf den gekreuzigten Jesus soll mich bestimmen. 421, wir singen alle vier Verse, dann werden sich die neuen Kandidaten von Christliche Fachkräfte International vorstellen. Gunter Kiene wird sich vorstellen und wird dann mit uns beten und dann schließe ich das Gebet ab. Wir singen 421. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Er wird's wohl machen. Und wir dürfen dieses Wort in besonderer Weise heute Morgen betrachten in einer Darstellung dessen, dass natürlich wir täglich unsere Wege dem Herrn anbefehlen und mit ihm rechnen, dass er führt und leitet. Aber wenn es ganz besondere Wege sind, Wege, die uns eine Zukunft führen, die wir noch nicht so kennen und den Platz, den wir geschickt werden, dann hat dieses Wort eine besondere tiefe Bedeutung. Und so können Sie sich vorstellen, dass hier diese jungen Menschen, die bereit sind, hinauszugehen, wieder in die verschiedensten Erdteile dieser Welt, ganz besonders bereit waren, auch eine Woche jetzt in der Stille in Eidlingen darüber nachzudenken, ja, wo führt uns der Herr hin? Da wurde vieles besprochen an Vorbereitung, aber das Letzte ist eigentlich die Stille vor Gott. Und Sie sind sicher gespannt, wie wir es waren, als wir im Laufe der Zeit immer mehr von diesen Menschen getroffen haben, die wir hineinnehmen dürfen in unsere Mitarbeiter-Crew, die weltweit schon am Wirken ist. Da waren wir natürlich besonders gespannt, jetzt diese Woche mit Ihnen zu verbringen. Und Sie wollen sich ganz kurz vorstellen, damit Sie denen einfach merken, woher Sie kommen, wohin Sie gehen, was Sie getan haben und was Sie bewegt hat, dorthin zu gehen.
Mein Name ist Kerstin Biedenkapp, ich komme aus Bremen und ich werde Ende September nach Namibia ausreisen, um dort als Sozialpädagogin in einer Tagespflegeeinrichtung für behinderte Menschen zu arbeiten. Und der Grund, warum ich da gerne hingehen möchte, das, was ich selber so in meinem Leben erlebt habe, Gottes Liebe, Gottes Vergebung, dass Jesus mein Leben reich gemacht hat, mich beschenkt hat, das ist mir so wichtig, das hat mich so froh gemacht, dass ich das gerne anderen weitergeben möchte.
Mein Name ist Friedbert Herm, das ist meine Frau Kerstin. Unsere beiden Kinder, Deborah und Christopher, sind heute leider nicht mit hier, gehören aber mit zu uns und werden auch mit uns ausreisen. Wir werden nach Nepal ausreisen und ich bin Arzt, Kerstin ist Krankengymnastin und wir werden dort im Green Pastures Hospital arbeiten, einem Lepra-Krankenhaus. Der Herr Jesus hat uns schon in unserer Kindheit angesprochen und wir haben unser Leben schon in unserer Kindheit Jesus gegeben und wir haben dann beide auch unabhängig voneinander überlegt, wie wir in unserem Leben ihm dienen können und sind bewusst in diese Berufe gegangen, Arzt und auch in die Krankengymnastik. Und wir wollen jetzt nach Nepal gehen, weil wir auch unsere Berufe ganz bewusst unserem Herrn Jesus zur Verfügung stellen wollen.
Ja, wir wollen uns auch gerne vorstellen. Wir sind Robert und Martina Singer. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg her. Und ich bin von Beruf Elektrotechniker und möchte gerne den Brüdern und Schwestern in Haiti helfen. Wir haben dort einen eigenen Evangeliumssender, der heißt Radio Lumière, das heißt übersetzt Licht. Und es ist ein Anliegen der Brüder dort, dass sie Unterstützung bekommen, um in dem Land, wo auch viel Dunkelheit ist, Licht hineinkommt. Und diesen Ruf haben wir gehört und den wollen wir gerne nachkommen. Und das ist ein Anliegen von uns. Und die Martina sagt vielleicht selber noch ein paar Worte zu ihr.
Ja, ich bin die Martina Singer. Ich komme vom Niederrhein, Hückelhofen bei Mönchengladbach, also etwas weiter weg. Und ich bin Krankenschwester vom Beruf und bin durch eine Missionarsfamilie zum Glauben gekommen mit 12 Jahren. Und es war demnach auch schon immer mein Wunsch, auch durch das Vorleben der Familie, auch eben so ganz hingegeben, Gott zu dienen, auch eben dann im Ausland. Und später hat mich dann Gott auch gerufen, rauszugehen.
Dina Storm aus Bietigheim-Bissingen. Von Beruf bin ich medizinisch-technischer Assistent und ich werde ein Qualitätskontrollprogramm für die Krankenhauslabors in Nepal aufbauen. Ja, vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an mich, weil ich sollte letztes Jahr schon ausreisen, habe mich damals auch hier vorgestellt. Doch mein Platz war dann erst noch mal in Deutschland. Ich habe noch meine Mutter gepflegt. Ich werde aber jetzt allerdings im August ausreisen und ich freue mich auch schon auf Nepal.
Ja, mein Name ist Heinz Horsch, das ist meine Frau Lieselotte. Wir kommen aus einem kleinen Ort in der Nähe von Landshut in Niederbayern. Ich bin vom Beruf Landwirt und Landmaschinenmechaniker. Wir werden im Sommer ausreisen nach Westneuguinea, ist eine Provinz in Indonesien, um dort an einer Bibelschule landwirtschaftliche und technische Ausbildung zu machen. Wir waren bereits einmal in dieser Region. Wir haben mit dem Deutschen Entwicklungsdienst in Papua-Neuguinea gearbeitet. Und ich freue mich ganz arg, dass ich jetzt mit CFI noch einmal ausreisen darf. Wir hatten auch ein Angebot vom Deutschen Entwicklungsdienst. Aber mir ist es ganz wichtig geworden, dass bei CFI Menschen im Gebiet hinter der Arbeit stehen.
Ja, mein Name ist also Liselotte Horsch und unsere drei Kinder zu Hause heißen Jakob, Philipp und Konrad, die mit uns da mitkommen werden. Und ich möchte meine Situation ein bisschen vergleichen mit der vom Jona, der sich ja geweigert hat, Gottes Willen zu tun. Und so war auch ich sehr zaghaft und ich wollte eigentlich nicht mehr raus. Ich wollte lieber die Sicherheit in Deutschland und Gott hat einen großen Sturm geschickt. Und dann hat Gott auch einen Fisch geschickt, das war christliche Fachkräfte, international. Und jetzt bin ich neugierig, wann und wie uns der Fisch dann ans Land spuckt.
Ja, wie die Dina kommen wir aus dem Ländle. Ich heiße Dirk Seibold, ich bin aus Grunbach im Remstal, das ist meine Frau, die Susanne. Nach unserer Verlobung haben wir uns überlegt, wie wir mit unseren Fähigkeiten Gott dienen können. Ich bin Schreinermeister, Susanne ist Krankenschwester und wir sind mit der Frage zu CFI gekommen. Und ja, der Gunter Kiene hat uns dann für gebrauchenswert erachtet und wir sind ab morgen in der Vorbereitung, um in Huambo, das ist in Angola, in Südwestafrika, eine Schreiner-Lehrwerkstatt aufzubauen.
Ja, davor müssen wir noch Portugiesisch lernen und deswegen zieht sich die Ausreise noch ein bisschen hin. Was mir euch noch mitgeben wolltet, ist unser Hochzeitsspruch, den wir gern mitnehmen möchtet. Das ist, ich freue mich und juble über den Herrn, unseren Gott. Er umgibt uns mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt uns in seinen Schutz wie in einen Mantel. Mit ihrer Geborgenheit können wir hin, wo man möchte und wo Gott uns führt.
Ja, ich bin Missionarskind, ich komme aus Brasilien, muss die Sprache nicht mehr lernen. Mein Name ist Esther für Brasilien, Wetschogen, mein Indianername und Heri, der Familienname, also drei Staatsangehörigkeiten. Ich mache ein Gesundheitsprogramm auch für die Indianer, wo ich geboren bin und mit ihnen die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Warum ich das mache? Weil sie meine Verwandten sind und weil ich ihnen das Christentum vorleben möchte und mit ihnen zusammen am Gemeindebau teilhaben möchte.
Mein Name ist Matthias Stahl. Ich komme aus Geislingen an der Steige und ich bin Geologe. Ich werde nach Uganda ausreisen in ein Projekt zur Wassererschließung. Und mein Wunsch ist es, dass ich nicht nur irdisches Wasser erschließen darf, sondern dass ich den Brüdern dort auch helfen darf, Wasser des Lebens zu erschließen.
Ja, ich heiße Andrea Hilger. Ich komme ursprünglich aus Bad Hersfeld, habe aber die letzten Jahre hier so im Stuttgarter Raum verbracht und habe bei Hilfe für Brüder gearbeitet. Mir ist noch ein Satz im Ohr vom letzten Freundestag von CFI. Da hat die Inge Baumann gesagt, also Hauptsache ist, jeder ist da, wo Gott ihn haben will. Und ich glaube, dass mein Platz in Mosambik ist, in Maputo, wo ich dort in einem Büro von der Kirche arbeiten werde.
Ich heiße Christine Birkert. Ich komme ursprünglich aus Schöntal, wohne aber schon einige Jahre hier in Stuttgart. Ich bin von Beruf Fremdsprachenkorrespondentin und ich werde nach Islamabad in Pakistan gehen, um dort Englischunterricht für afghanische Flüchtlinge zu geben. Ich freue mich über diese offene Tür und auch über die Möglichkeit, in diesem muslimischen Umfeld ein Zeugnis für Jesus zu sein.
Ich bin Silvia Hochstrasser. Ich durfte schon 2 Jahre in Angola arbeiten als Krankenschwester und freue mich sehr, dass ich jetzt im Juni schon wieder ausreisen darf für 3 Jahre. Wieder nach Angola als Krankenschwester. Woher ich komme, weiß ich nicht. Von überall und deshalb zieht es mich auch wieder raus. Ich bin in Kolumbien geboren, in Brasilien aufgewachsen, in Deutschland meine Ausbildung gemacht. Und jetzt zieht es mich nach Angola. Oh, und ich bin Schweizerin, ja?
Ja, ich heiße Dorothee Schwen, komme aus München und bin von Beruf Erzieherin und möchte jetzt in meinem Beruf in Bethlehem arbeiten, in Israel. Und da war ich schon mal ein halbes Jahr, also nicht in Bethlehem, aber in Israel. Und ja, da habe ich auch ein Herz für die Leute da bekommen, besonders für die Kinder. Und ich freue mich, wenn es jetzt wieder losgeht.
Ich bin die Heidrun Edelbauer aus Oberösterreich, bin Physiotherapeutin und werde wie die Kerstin auch nach Namibia Windhoek gehen in eine christliche Behindertenorganisation. Es geht um die Schulung von einigen behinderten Arbeitern bei meiner Aufgabe. Und ja, der Grund zu gehen ist einfach, Jesus hat gesagt, geht. Und ich sehe das als einen Weg, den Gott mit mir auch geht. Und das ist jetzt der nächste Schritt.
Freut uns. Das freut uns und ihr freut euch. Und wir wollen miteinander beten und sie einschließen in diese Liebe dieser Gemeinde. Herr, wir danken dir von Herzen. Du hast unser Herz weit gemacht, indem wir erleben dürfen, dass du Menschen rufst, genau wie zu Zeiten, als du deine Jünger gerufen hast. Wir danken dir, dass du dieselbe Liebe hineinlegst in ihr Leben und dass sie gehen, weil du gerufen hast. Und so befehlen wir sie dir an, stellen sie unter deinen Schutz, danken dir, dass wir auch als Gemeinde uns um sie stellen dürfen und für sie beten dürfen, uns daran freuen, wie du dein Werk durch sie baust. Dir sei die ganze Ehre und Anbetung. Amen.
Vor sie und vor uns stellst, dass keine dunkle Macht sie von dir trennen kann. Das ist groß, dass deine Gnade in unserem Leben Raum sucht und dass du unser Leben gestalten willst, so kannst du sie, diese jungen Leute, aber auch uns, so zum Segen setzen, auch in den Tagen, die vor uns liegen, dass wir viel wirken können in deiner Liebe. Und wir bitten dich auch für all die, die nicht unter uns sein können, denken immer wieder an die Kranken und die Leidenden und die Alten. Segne sie jetzt, grüße du sie. Wir sind verbunden mit all denen, die wir schon ausgesandt haben, dass du heute durch dein Wort zu ihnen redest.